Stell dir das mal vor, du bist so richtig im absoluten Flow. Dein KI-Agent, der strukturiert gerade dein größtes Projekt des Jahres, analysiert da hunderte von Dateien und zieht echt brillante Querverbindungen. Und dann?
Passiert es.
Oh, ich ahne schon, was jetzt kommt.
Genau. Eine unsichtbare Wand, ein rotes Banner ploppt auf dem Bildschirm auf und da steht dann: Rate-Limit erreicht. Bitte warten Sie 3 Stunden.
Das absolute Horrorszenario für jede Produktivität, ja?
Absolut. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prompt mich mal, unserer tiefgründigen Analyse in die Welt der KI. Heute wollen wir genau diese rote Wand, von der ich gerade gesprochen habe, einreißen. Wir schauen uns an, wie du deinen KI-Assistenten, also deinen digitalen Chief of Staff, physisch zu dir nach Hause holst. Dieser psychologische Aspekt von so einem Ratelimit, der ist echt faszinierend, wenn man drüber nachdenkt. Wir nutzen da diese unfassbar mächtigen Werkzeuge, aber die Souveränität, die liegt halt gar nicht bei uns.
Mhm.
Die Grenzen unserer täglichen Arbeit werden eigentlich durch die Serverauslastung in irgendeinem anonymen Rechenzentrum diktiert. Oder halt durch externe Nutzungsverträge. Nicht durch unsere eigene Vorstellungskraft oder Kapazität.
Ja, und dazu kommt ja noch, dass wir ununterbrochen unsere sensibelsten Daten, also wirklich Kundenprojekte und rohe Gedankenströme, an externe Schnittstellen weitergeben.
Genau. Und genau da setzen wir heute an. Es geht um Datensouveränität und ja, die komplette Rückgewinnung der Kontrolle quasi.
Richtig. Zum Ende unserer heutigen Folge wirst du als Hörer genau verstanden haben, wie man so ein autarkes KI-System bei sich zu Hause aufbaut. Wir rechnen das mal gemeinsam durch.
Ja, wir gehen da wirklich in die Hardware-Anforderungen rein, schauen uns die Mechanik des VRAMs an, zerlegen den ganzen Software-Stack, also von lokaler Orchestrierung über RAG bis hin zu offenen Standards.
Und wir klären natürlich auch, wie man von unterwegs, also mit dem Handy, ganz sicher auf dieses private Gehirn zugreifen kann, ohne ein riesiges Sicherheitsrisiko einzugehen.
Absolut. Die Basis von diesem gesamten Vorhaben ist eigentlich die Architektur der Isolation. Wenn wir uns von der Cloud lösen, bauen wir ja meistens einen sogenannten Multi-Client-Agenten.
Okay, das heißt ein System, das verschiedene Projekte gleichzeitig betreut, richtig?
Genau. Und das Gefährlichste in so einem Setup ist die Kontextvermischung.
Mhm.
Das System darf halt niemals Details aus dem Marketingplan von Kunde A nutzen, um irgendwie ein Konzept für Kunde B zu erstellen.
Das wäre eine absolute Katastrophe, ja.
In der Cloud wird das oft durch komplexe, relativ undurchsichtige Datenbanksilos gelöst. Aber lokal gehen wir da einen völlig anderen Weg. Wir nutzen einfach das nackte Dateisystem.
Ah, okay. Wir sprechen da oft von einem sogenannten Meta-Vault als organisatorischem Überbau. Und darunter liegen dann strikt voneinander getrennte Verzeichnisse, also die Kundenordner.
Mhm, exakt.
Was ich an diesem Ansatz wirklich extrem spannend finde: Das Gedächtnis von diesem KI-System liegt nicht in irgendeiner proprietären Datenbank, an die man nicht rankommt, sondern einfach in simplen Markdown-Dateien.
Ja, das ist das Schöne daran.
Ich kann das in Obsidian oder eigentlich jedem normalen Texteditor aufmachen. Die Blackbox ist einfach weg. Das System bleibt für mich als Mensch jederzeit lesbar.
Und das ist der absolute Kern der Datensouveränität. Die Dateien sind plattformunabhängig. Gesteuert wird das Verhalten des Agenten in diesen Ordnern dann durch ein sogenanntes Skill Package.
Ein Skill Package?
Ja, das ist im Grunde ein Set von strukturierten Systemprompts und Kontext-Templates. Die geben der KI ganz exakt vor, wie sie in einem spezifischen Kundenvault navigieren, lesen und schreiben darf.
Ah, verstehe. Sie bekommt quasi für jedes Projekt eine spezifische, ganz streng limitierte Brille aufgesetzt.
Sehr guter Vergleich, ja.
Aber lass uns hier mal den Elefanten im Raum ansprechen. Diese Idee von einem grenzenlosen, kostenlosen lokalen System, das ist doch am Ende eine Milchmädchenrechnung, oder?
Inwiefern?
Naja, ich habe zwar keine vertraglichen Limits mehr, ich zahle nicht pro Token, aber lokale Hardware auf dem Niveau, das kostet doch tausende Euro in der Anschaffung. Und der Stromverbrauch, wenn das Ding auf Volllast läuft, der ist doch massiv. Von gratis sind wir da echt weit entfernt.
Da hast du völlig recht. Die physikalischen Gesetze der Rechenleistungen, die lassen sich nicht austricksen. Die Kosten verschwinden nicht. Die verändern nur ihre Struktur.
Also von flexibel zu fix, meinst du?
Genau. Wir verschieben diese variablen, nutzungsabhängigen Tokenausgaben hin zu fixen Vorabinvestitionen in Hardware und eben kalkulierbaren laufenden Stromkosten.
Okay, das macht Sinn.
Der entscheidende Punkt ist hier: Du tauschst eine permanente, auch datenschutzrechtliche und finanzielle Abhängigkeit gegen physische Kontrolle ein. Der Gewinn ist also nicht primär monetär, erst strategisch.
Es geht um den absoluten Schutz des eigenen geistigen Eigentums.
Exakt.
Um diese Souveränität zu erreichen, müssen wir die Cloud ja physisch ersetzen. Die Software braucht quasi einen Körper. Und viele machen beim Hardwarekauf den Ablauf komplett auf den Kopf, also die stellen das komplett auf den Kopf, meine ich.
Oh ja, das ist der klassische Fehler. Die Leute denken, ich will dieses riesige neue Modell mit 70 Milliarden Parametern nutzen, also kaufe ich jetzt genau dafür die Hardware.
Und das endet dann wahrscheinlich in massiven Budgetüberschreitungen oder purer Frustration.
Absolut. Die Gleichung, die muss zwingend umgedreht werden. Zuerst definieren Raum, Budget und die vorhandene Infrastruktur die Hardware.
Also das, was physisch und finanziell überhaupt machbar ist.
Richtig. Und diese Hardware diktiert dann im zweiten Schritt unweigerlich, welches Modell du darauf vernünftig und vor allem mit akzeptabler Geschwindigkeit betreiben kannst.
Okay, und der absolute Flaschenhals bei dieser Wahl, das ist ja nicht der Prozessor, also die CPU, es ist der VRAM, oder? Der Grafikspeicher.
Ganz genau. Der VRAM ist das Nadelöhr.
Lass uns das mal mit einer Analogie aufbrechen. Stell dir den VRAM wie die physische Oberfläche von einem Schreibtisch vor. Die Rechenkerne der Grafikkarte, das sind die hochspezialisierten Arbeiter, die an diesem Schreibtisch sitzen.
Mhm.
Die können noch so schnell sein, wenn der Schreibtisch zu klein ist, um das komplette KI-Modell und alle Dokumente darauf auszubreiten, dann kollabiert die Arbeitsgeschwindigkeit einfach.
Das ist ein super Bild, weil wenn das Modell eben nicht vollständig in den VRAM passt, muss das System Teile davon in den normalen Arbeitsspeicher, also den System-RAM, auslagern.
Das sogenannte Offloading.
Richtig. Und dieser Datentransfer über das Mainboard, der ist im Vergleich zur internen Bandbreite von einer Grafikkarte einfach unfassbar langsam. Da brechen die Tokens pro Sekunde brutal ein.
Das Modell muss also zwingend auf den Schreibtisch passen.
Ja, sonst macht das Arbeiten keinen Spaß mehr.
Also müssen wir ausrechnen, wie groß dieser Schreibtisch sein muss. Es gibt da eine klare mathematische Faustregel für. Wir nehmen die Modellgröße in Milliarden Parametern.
Okay, machen wir mal ein Beispiel.
Sagen wir ein mittelgroßes Modell mit 30 Milliarden Parametern.
Mhm.
Das multiplizieren wir mit 0,6 bis 0,7 Gigabyte. Warum genau dieser Faktor?
Weil wir davon ausgehen, dass wir das Modell quantisieren. Typischerweise eben auf 4-Bit.
Quantisierung, das musst du kurz erklären.
Das ist ein essentieller Mechanismus für lokale KI. Ein Parameter in einem neuronalen Netz ist im Grunde ja nur eine Zahl, eine Gewichtung. Im Originalzustand werden die oft mit sehr hoher Präzision gespeichert, etwa als 16-Bit-Fließkommazahl.
Und das frisst enorm viel Speicherplatz.
Genau. Bei der 4-Bit-Quantisierung runden wir diese Zahlen massiv ab. Wir reduzieren also die Präzision.
Das klingt jetzt erstmal nach einem Verlust an Intelligenz. Das ist so, als ob ich in einem Rezept statt 3,14 Gramm Salz einfach 3 Gramm aufschreibe.
Ja, eine sehr treffende Umschreibung. Für bestimmte Nuancen geht da definitiv Präzision verloren. Aber die Architektur dieser Sprachmodelle ist dermaßen robust, dass diese Rundung bei der Vorhersage des nächsten Wortes echt kaum ins Gewicht fällt.
Krass!
Du sparst fast 70% des Speicherplatzes bei nur einem wirklich marginalen Verlust der Argumentationsfähigkeit.
Okay, rechnen wir mal weiter. Wenn ich also mein 30 Milliarden Parameter Modell nehme und mit 0,7 multipliziere, lande ich bei 21 Gigabyte WRAM.
Richtig.
Mit einer gängigen 24 GB Grafikkarte wäre ich da also auf der sicheren Seite, oder?
Moment, da fehlt noch ein ganz entscheidender Baustein in deiner Berechnung.
Oh, echt? Was denn?
Diese 21 GB, das ist rein das statische Gewicht des Modells. Das ist quasi nur das Gehirn im Ruhezustand. Du musst zwingend einen Puffer von 20-30% addieren.
Wofür genau?
Für den sogenannten KV-Cache. Das ist der dynamische Speicherplatz für deinen Kontext.
Ah, okay.
Jedes hochgeladene PDF, die gesamte Chat-Historie und dein Systemprompt, all das muss während der Berechnung im VRAM gehalten werden, damit das Modell den Faden nicht verliert.
Verstehe. Der Schreibtisch braucht also Platz für das Gehirn und für die Akten, die das Gehirn gerade liest.
Genau so ist es.
21 Gigabyte fürs Modell plus 30% für den Kontextpuffer. Da bin ich ja fast bei 28 Gigabyte.
Richtig.
Eine einzelne 24 GB Karte reicht da also gar nicht mehr aus, wenn ich massiv Daten in den Kontext lade. Da frage ich mich direkt, warum der ganze Aufwand? Warum nehme ich nicht einfach ein viel kleineres, extrem optimiertes 8 Milliarden Parameter Modell? Das passt ja problemlos auf eine günstige Karte.
Klar, das passt. Und für ganz einfache Aufgaben wie das Zusammenfassen von einem kurzen Text, da reicht das auch völlig.
Aber.
Aber ich spreche hier über einen Chief of Staff. Das Ziel sind komplexe Multi-Step-Aufgaben. Stell dir einen Agenten vor, der den Befehl bekommt, analysiere die Quartalszahlen von Kunde A, suche im Netz nach Branchenbenchmarks, vergleiche beides und speichere dann einen Bericht ab.
Das sind ja locker 15 bis 20 voneinander abhängige Denkschritte.
Absolut. Und kleine Modelle haben bei solchen Ketten schlichtweg nicht die architektonische Tiefe. Die Aufmerksamkeitsmechanismen, die sogenannten Attention Heads, die verlieren bei so langen Sequenzen einfach den Fokus.
Ich habe das selbst schon mal getestet. Ein kleines Modell fängt dann in Schritt 12 plötzlich an, in so einer Endlosschleife immer wieder dasselbe Werkzeug aufzurufen.
Genau, das passiert. Oder es halluziniert Zwischenergebnisse. Es behauptet dann, es hätte eine Datei gelesen, obwohl das nie passiert ist. Bei einem Agenten, dem ich wirklich blind vertrauen muss, ist so eine Halluzination katastrophal.
Daher also die Notwendigkeit für größere Modelle, wenn es um autonome Planung geht.
Ja, und das bringt uns direkt zu den Hardware-Klassen, die wir uns genauer ansehen sollten. Wir haben das mal in drei Tiers unterteilt.
Gehen wir die systematisch durch? Tier 1 ist quasi der Einstieg. Budget liegt da so zwischen 800 und 1500 Euro. Wir sprechen hier von 16 GB VRAM, 32 bis 64 GB normalem RAM und einer großen SSD. Das ist im Grunde ein richtig krästiger Gaming-PC.
Genau, das ist ein super Setup für den Start, um die Architektur überhaupt erst einmal zu testen und kleinere Modelle laufen zu lassen.
Sweet Spot für Produktivsysteme.
Finanziell bewegen wir uns hier so zwischen 2.500 und 4.500 Euro. Das Setup erfordert typischerweise 24 GB VRAM. Das ist momentan so das obere Ende des Konsumermarktes.
Und beim Arbeitsspeicher?
Da reden wir von 64 bis 128 GB. Aber besonders kritisch auf dieser Stufe. Eine 2 TB SSD, die zwingend gespiegelt sein sollte.
Dieses Spiegeln ist echt ein extrem wichtiger Punkt. Wenn ich nicht mehr in der Cloud arbeite, dann kümmert sich ja auch niemand mehr um meine Datenintegrität. Wenn mir die primäre Festplatte abraucht, sind alle Kunden-Vaults einfach weg.
Das wäre der Super-GAU. Mit 24 GB VRAM können wir, wie wir vorhin ja berechnet haben, gut quantisierte Modelle im Bereich von 27 bis 35 Milliarden Parametern laufen lassen, inklusive Kontext.
Und die Ergebnisse zeigen ja, dass lokale Modelle dieser Größenordnung beim Tool-Calling, also dem gezielten Ausführen von Befehlen, erstaunlich nah an die Performance von kommerziellen Cloud-Giganten herankommen.
Definitiv. Aber für die absolute Speerspitze gibt es noch Tier 3. Da sind wir dann bei 6.000 Euro aufwärts.
Wow, okay. Was bekommt man dafür?
Hier operieren wir mit 48 GB VRAM oder mehr, also Multi-GPU-Setups. Zwei dicke Grafikkarten, die über das Mainboard gekoppelt sind.
Wahnsinn.
Alternativ setzen da auch viele auf die großen Max-Studio-Systeme mit Unified Memory, also einem vereinheitlichten Speicher von 128 oder 192 GB, auf den CPU und GPU extrem schnell zugreifen. Da laufen dann die massiven 70 Milliarden Parameter-Modelle.
Das klingt nach purer Rechengewalt. Aber hier kommt mal kurz der Praxisschock. Ich kaufe dieses Tier-3-Monster mit zwei High-End-Grafikkarten. Das stelle ich mir doch nicht einfach ins Arbeitszimmer unter den Schreibtisch, oder?
Bitte nicht.
Die Infrastruktur drumherum wird bei lokalen KI-Setups chronisch unterschätzt, oder?
Völlig. Ein Multi-GPU-System unter Volllast zieht enorme Mengen an Strom. Wir sprechen da von massiven Lastspitzen. Wenn das Modell anfängt, Tokens zu generieren, springt der Verbrauch in Millisekunden von vielleicht 40 Watt auf über 600 Watt.
Das ist heftig. Da braucht man ein extrem starkes Netzteil, das diese Stromspitzen abwedern kann.
Genau. Und wo Hunderte von Watt verbraucht werden, da entsteht Hitze.
Es ist eine Heizung. Und eine Heizung braucht Belüftung, was unweigerlich zu massiven Lüftergeräuschen führt.
Absolut. Aber noch viel kritischer als die Abwärme ist die Stromzufuhr selbst. Wenn dieser Rechner jetzt dein zentraler Agent ist, der deine Termine verwaltet und tief im Dateisystem deiner Kunden arbeitet, was passiert bei einem Stromausfall von nur 2 Sekunden?
Ein harter Absturz während eines Schreibvorgangs auf der SSD, das kann doch direkt die Voltstruktur oder die Gewichte des Modells korrumpieren.
Genau. Deswegen ist eine USV, also eine unterbrechungsfreie Stromversorgung hier, keine Luxusergänzung, sondern absolute Pflicht. Die fängt nicht nur Ausfälle ab, sondern glättet auch Spannungsschwankungen und fährt das System bei einem längeren Stromausfall sauber runter.
Okay, fassen wir das mal zusammen. Kühlung, starkes Netzteil, USV. Dazu wahrscheinlich noch ein kabelgebundenes LAN, oder? Weil WLAN für dauerhafte Serververbindungen einfach zu instabil ist.
Ja, WLAN kannst du da vergessen.
Und wir haben vorhin das Spiegeln der SSDs besprochen, aber das ist ja noch kein echtes Backup. Ein lokales NAS, also ein eigener Netzwerkspeicher im Keller, der stündlich Snapshots der Vaults zieht, ist überlebenswichtig, wenn man selbst zum Cloud-Anbieter wird.
Besser hätte ich es nicht sagen können.
Gut, die Hardware steht also. Kühlung läuft, USV piept nicht mehr. Aber nacktes Silizium macht ja noch keinen Chief of Staff. Wer orchestriert diese Rechenleistung jetzt? Wenn ich die Cloud-Schnittstellen kappe, brauche ich ja einen neuen Kopf für mein System.
Der Software-Stack muss komplett umgebaut werden, ja? Anstatt API-Aufrufe an externe Server zu schicken, nutzen wir quelloffene, modellagnostische Agenten-Frameworks.
Modellagnostisch heißt in dem Fall,
dass das Framework wie ein Dirigent vor deinem lokalen Modell sitzt. Es nimmt deine Aufgabe entgegen, zerlegt sie in Schritte und schiebt sie dem Modell in den VRAM. Unabhängig davon, welches Modell das gerade ist.
Ah, der riesige Vorteil an modellagnostisch ist also die extreme Flexibilität. Ich kann heute ein Modell von Meta laden, morgen eins von Mistrel und übermorgen ein komplett neues Open-Weight-Modell.
Genau.
Mein Framework, meine Markdown-Dateien, meine gesamte Vault-Struktur, das bleibt alles unangetastet. Ich tausche quasi nur den Motor des Autos aus, aber das Lenkrad bleibt dasselbe.
Perfektes Bild.
Aber lass uns mal über den Fernzugriff sprechen. Wenn dieser Motor jetzt sicher zu Hause brummt, ich aber im Zug sitze und eine geniale Idee für ein Projekt habe, dann muss ich ja an diesen Motor rankommen.
Mhm.
Ein Bekannter meinte neulich, gib doch einfach einen Port am Router frei, dann kannst du von außen auf dein lokales Chat-Interface zugreifen.
Ein Port-Forwarding auf einen KI-Server mit unverschlüsselten Kundendaten? Bitte tu das nicht. Das ist sicherheitstechnischer Suizid.
Dachte ich mir fast.
Wenn du einen Port am Router direkt freigibst, baust du quasi ein Loch in deine Firewall. Das ist, als würdest du deine Haustür aushängen und noch ein Neonschild aufstellen. Jeder automatisierte Portscanner im Internet wird diesen offenen Zugang innerhalb von Minuten finden.
Okay, was ist dann die Alternative?
Die Lösung ist ein moderner VPN-Tunnel, zum Beispiel über Protokolle wie WireGuard. Um in deiner Gebäudeanalogie zu bleiben, ein VPN ist kein offenes Loch in der Wand, sondern ein unsichtbares, massiv gepanzertes Rohr, das direkt von deinem Handy in dein Wohnzimmer führt.
Ah, und jemand, der keine passenden Schlüssel hat, sieht nicht einmal, dass dieses Rohr überhaupt existiert.
Exakt. Die Chat-App auf deinem Handy kommuniziert dann ausschließlich durch diesen abhörsicheren Tunnel mit dem Rechner zu Hause. Das gewährleistet, dass der Datenverkehr selbst in einem öffentlichen Zug-WLAN absolut unantastbar bleibt.
Okay, VPN steht. Wenn der Tunnel steht, brauchen wir noch Mechanismen, damit die KI überhaupt vernünftig mit meinen Dateien arbeiten kann. Hier kommen zwei extrem wichtige Konzepte ins Spiel: RAG und MCP.
Retrieval Augmented Generation, kurz RAG. Das ist weit mehr als nur ein Gedächtnis.
Richtig. Es löst das Problem, dass ich nicht mein gesamtes Leben, also alle Dateien, in den Kontextpuffer des Modells laden kann. Der Schreibtisch ist ja begrenzt.
Genau.
Wenn ich eine lokale RAG-Pipeline baue, nimmt das System meine Markdown-Dateien, zerschneidet sie in kleine Abschnitte, sogenannte Chunks, und wandelt den semantischen Sinn in mathematische Vektoren um.
Richtig. Und das Modell vergleicht dann deine gestellte Frage mit diesen Vektoren, sucht die mathematisch ähnlichsten Textblöcke heraus und lädt nur diese spezifischen Abschnitte in den VRAM.
Das ist genial. Und was hier fantastisch ist, bei einer lokalen Implementierung fällt die Netzwerklatenz zu Cloud-Datenbanken komplett weg.
Und du musst dir absolut keine Sorgen mehr um Embedding-Kosten machen. Du kannst Zehntausende von Dokumenten indexieren, solange deine lokale Festplatte das mitmacht.
Und dann haben wir noch MCP, das Model Context Protocol. Wenn RAG das Gedächtnis ist, ist MCP dann der Werkzeugkasten?
Genau. Das Problem bisher war ja immer, wie bringe ich ein Sprachmodell, das ja eigentlich nur Text vorhersagt, dazu, lokal einen Kalendereintrag zu erstellen oder eine E-Mail abzurufen?
Bisher musste man da für jedes Modell und jede App individuelle Skripte schreiben. Das war furchtbar.
Absolut. Und MCP löst das total elegant, indem es als universeller Übersetzer agiert. Es standardisiert die Kommunikation zwischen dem Modell und deinem Betriebssystem.
Wie läuft das dann konkret ab?
Das Modell schickt einfach ein standardisiertes JSON-Payload ab, also ein strukturiertes Datenpaket. Da steht dann drin, hole mir die Termine für morgen. Der MCP-Server auf deinem Rechner versteht diesen Standard, greift auf deinen Kalender zu und schickt die Termine im exakt gleichen Format an das Modell zurück.
Und weil es ein offener Standard ist, funktionieren diese Werkzeuge nahtlos weiter, selbst wenn ich das KI-Modell im Hintergrund austausche.
Exakt, das macht es so mächtig.
Wahnsinn! Wir haben jetzt echt eine gewaltige technische Brücke gebaut. Vom Metavolt über VRAM-Kalkulationen, Stromversorgung, VPN-Tunnel bis hin zu JSON-Payloads. Machen wir mal den Realitätscheck. Wir sprechen hier von völliger Autonomie. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, bei hochkomplexen analytischen Ketten mit ganz tiefgründiger Logik, kann unser Tier-2- oder Tier-3-Heimrechner wirklich mit den absolut größten Frontiermodellen der Tech-Giganten mithalten?
Um ganz ehrlich zu bleiben, nein. Für alltägliche Routinen, für das massenhafte Strukturieren von rohen Texten und das Durchforsten von Vaults reicht die lokale Hardware vollkommen.
Aber
bei tiefen kognitiven Denkaufgaben, wo man massive Parameterdichte für die subtilsten Nuancen braucht, da existiert weiterhin eine Qualitätslücke. Das lokale Modell wird früher an seine logischen Grenzen stoßen.
Das heißt, die Lösung ist keine dogmatische Isolation, sondern eigentlich ein strategisches, hybrides System. Alles, was Sensibilität erfordert, alle Kundendaten, alle Routineaufgaben, das läuft lokal.
Auf dem eigenen Silizium. Abgesichert, verschlüsselt und kostenlos.
Richtig. Aber für das eine extrem schwere kognitive Problem nutzt du die Cloud als situativen Fallback. Dein lokales Framework ist dann so konfiguriert, dass es erkennt, okay, das übersteigt jetzt meine Fähigkeiten.
Ah, und es anonymisiert dann die Frage und leitet nur dieses eine Datenpaket an die Cloud weiter.
Ganz genau. Diese Architektur gibt dir echt das Beste aus beiden Welten. Aber, und das ist wichtig, es erfordert ein völliges Umdenken in deiner eigenen Rolle. Du bist nicht mehr nur der passive Konsument von einem Abo.
Man wird zum Systemadministrator. Richtig. Du musst Firmware-Updates einspielen, das Framework aktuell halten, den VPN-Tunnel überwachen, die Backups testen. Du tauschst die monetären Kosten der Cloud gegen die Verantwortung und die Zeitkosten eines Admins.
Fassen wir diese ganze Architektur für unseren Chief of Staff nochmal kurz zusammen, um diese Konzepte greifbar zu halten. Erstens. Die Trennung der Daten. Wir verlassen uns nicht auf Blackbox-Datenbanken, sondern strukturieren alles plattformunabhängig im Dateisystem mit Metavaults und Markdown.
Check.
Zweitens, die umgekehrte Hardware-Logik. Dein Raum und dein Budget bestimmen das System, nicht der Hype um das neueste Modell. Und der Fokus liegt extrem auf dem VRAM. Modellgröße mal 0,7 plus die 30% Puffer für den KV-Cache.
Absolut richtig.
Drittens. Die physikalische Infrastruktur nicht unterschätzen. Die beste Grafikkarte bringt nichts, wenn Stromspitzen das Netzteil killen, die Hitze staut oder ein Stromausfall alles korrumpiert.
USV ist Pflicht.
Und viertens, sichere Brücken bauen. RAC und MCP sind die Werkzeuge im Inneren und ein sauber aufgesetzter VPN-Tunnel wie WireGuard ist der einzige sichere Weg von außen nach innen. Kein Port-Forwarding.
Perfekt zusammengefasst. Wenn wir all diese technischen Hürden jetzt mal für einen Moment beiseite schieben, dann bleibt da noch eine tiefere, fast schon philosophische Ebene, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen sollte.
Welche meinst du?
Wenn du ein komplett lokales System hast, das in Klartext all deine intimsten rohen Notizen, deine ganzen unausgegorenen Projektideen und strategischen Überlegungen verarbeitet, und zwar ganz ohne Content-Filter von Tech-Konzernen, ohne das Risiko, Trainingsdaten für die nächste KI zu werden.
Ja.
Wie stark wird diese unbedingte Privatsphäre das Vertrauen in dein digitales Werkzeug verändern? Sind wir durch diese Hardware-Evolution vielleicht an dem Punkt angekommen, an dem die KI aufhört, ein externer Dienstleister zu sein und stattdessen zu einer echten, privaten Erweiterung der eigenen Kognition wird?
Das ist ein unfassbar spannender Gedanke. Das ist wirklich der Kern der Souveränität. Eine Kognition, die physisch echt nur dir gehört. Wahnsinn.
Ja.
Tja, das war's dann auch schon für heute. Schön, dass du dabei warst und dich mit uns durch den Maschinenraum dieser Systeme gearbeitet hast. Wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei sein willst, um zu verstehen, wohin diese Technologie uns führt, schalte unbedingt wieder ein. Bis zur nächsten Folge von Prompt mich mal.
Bis dann.